und Herren, einen wunderschönen Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, auch namens meines Kollegen Josef Kittinger. Für die, die zum ersten Mal da sind, mein Name ist Hans-Joachim Gögel. Ich habe mit ihm zusammen das Programm gestaltet. Wir haben uns sehr auf diesen Abend gefreut. Lange haben wir waren ungefähr so zwei Drittel des Saales voll und in den letzten zwei Wochen hat es einen Rupf gemacht und jetzt haben wir sogar eine Videoübertragung im nächsten Raum drüber. Ich grüße in die Kamera und freue mich, dass Sie kommen und dass Sie da sind und diesen Abend mit uns gemeinsam genießen. Ich glaube, so viel kann ich sagen, ich habe den Referenten schon öfter gehört. Wir haben heute einen Tag und morgen auch den Workshop des Naheliegenden. Wenn man an Utopien denkt, denkt man vielleicht an Kalifornien und an Berliner Start-ups oder an irgendwelche Forschungszentren in China. Und heute konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Eine Erfahrung im Umgang mit Utopien ist für uns, dass vieles schon da ist, dass es viele tolle Lösungen gibt, aber es vor allem darum geht, die eigene Wahrnehmung zu schärfen auf diese gute Praxis, die bereits da ist. Und der heutige Abend ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass es darum geht, eine Sensibilität zu entwickeln. Und er ist auch ein Beispiel für ein tolles Zusammenspiel von innen und außen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis von Innovation, dass wenn ein Außeneinfluss einen Wirt findet, könnte man sagen, also eine Landebahn, wo das im Regionalen sich festmachen kann. Es gibt ein fantastisches Beispiel in Vorarlberg, die Auer Zunft, die Handwerker, die in der Renaissance von diesem kleinen Dorf ausgezogen sind und in die europäischen Hightech-Baustellen, in denen wirksam geworden sind, damals waren das die Kathedralen, die gebaut worden sind, zurückgekommen sind in den Bregenzer Wald und dort dann fantastische barocke Architektur gemacht haben und auch ein sehr spezielles Sozialsystem gegründet haben, eine Winterschule für die da geblieben sind. Also eine ganz bemerkenswerte Legierung von innen und außen und ich glaube, dass der Werkraum Bregenzer Wald und die Handwerkstradition und die Bautradition, die Baukultur nach wie vor ein Echo ist von diesen uralten Kompetenzen. Ein zweiter Aspekt des Naheliegenden ist die Musik. Wer schon öfter bei den Tagen der Utopie weiß, dass wir vor wenigen Jahren einen chinesischen Shengspieler hier hatten, einen irischen Bratschisten, eine amerikanische Cellistin, die mit zwei Bögen gespielt hat. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heuer einen Vorarlberger Pianisten eingeladen haben, der wie wohl auf der ganzen Welt unterwegs ist, aber es ist toll, eben darauf zu blicken. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, Sie wissen das, der Prophet im eigenen Land gilt wenig. Das ist irgendwie uncool. Es ist besser, wenn man dieses Startup in Amerika gegründet hat oder wenn man eben vom MIT kommt. Und es ist weniger elegant, wenn das dann eine Innovation aus Götzis oder aus Koblach ist. Und deswegen finde ich das ein tolles Zeichen, dass wir heute eigentlich über Dörfer reden und österreichische, in Österreich geborene, entwickelte Musik hören. David Hellbock ist da und der hat Lorenz Raab mitgebracht, einen tollen Trompeter. Und die machen etwas ganz Besonderes, nämlich sie haben für diesen Abend eine Komposition geschrieben, die wird am Anfang aufgeführt. Und dann improvisieren sie nach dem Vortrag zu dem, was wir gehört haben, auch ein spannendes Zusammenspiel von Standbein und Spielbein, von auf der einen Seite gut vorbereitet sein, Forschung zu machen, sich einzulassen, genau zu sein, präzise zu sein und danach dann spielerisch zu reagieren. Das ist eine tolle Kombination, die wir hier erleben. Und der dritte Aspekt des Naheliegenden ist, dass wir uns überlegt haben, gemeinsam, wie wir die Einführung gestalten. Normalerweise machen wir das gemeinsam und es ist in den letzten Jahren ein wirklich außergewöhnliches Netzwerk gewachsen, der Tage der Utopie, sehr viele Unternehmen, die uns begleiten, die uns fördern, Forschungszentren auf der Welt, die uns Tipps geben, universitäre Einrichtungen, mit denen wir in Kontakt sind und eben auch ein tolles Netzwerk in Vorarlberg und wir haben gebeten, diese Wegbegleiter für uns die Einführung zu machen und es gibt eine tolle Brücke zwischen dem Einführenden heute und dem Referenten, nämlich Josef Mattis, der langjährige Bürgermeister von Zwischenwasser, der sich ein Experte für Baukultur ist, im Verein Landluft tätig, den auch Roland Gruber mitgegründet hat, der sich im Verein Zukunftsorte beschäftigt intensiv mit der Zukunft von Dörfern und kleinen Städten, und er macht für uns heute die Vorstellung des Referenten. Ich wünsche uns allen einen kraftvollen, schönen Abend.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sein kann, dass ich den Roland Gruber vorstellen darf. Und es wird, davon bin ich überzeugt, ein spannender Abend werden. Roland, hast du den Donut da? Krapfer? Oh nicht. Ja, mit einem Hus wird es wahrscheinlich kein Krapfer geben. Wenn der Roland referiert und über sein Lieblingsthema redet, hat er immer Donuts dabei, die verteilt er dann am Schluss, damit man das auch reinbeißen kann ins Geschehene. Die Jetztzeit hat einige spannende Herausforderungen, das wissen wir alle. Da wäre zum einen die Individualisierung. Jeder hat alles, kann alles selbst erledigen, ist auch wahrscheinlich durchs Internet befördert. Die Beziehungsarmut, man redet weniger miteinander, mehr übereinander. Und das auch übers Internet. Und die Polarisierung im politischen und gesellschaftlichen Bereich deutlich und immer deutlicher zu spüren. Es ist deshalb ein Glück, wenn es Menschen gibt wie den Roland Gruber. Wenn man ihn kennt und noch besser, wenn man mit ihm arbeiten kann. Ein Motto von ihm ist Beziehungen wiederherstellen. Und das als Architekt. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. 2006 haben wir uns das erste Mal getroffen, besprochen in Linz bei einer Veranstaltung vom Ökosozialen Forum. Zusammenschauen hat sie geheißen. Da ging es darum, Innovationen in den Gemeinden transparent und sichtbar zu machen. Und seither kennen wir uns. Roland Gruber studierte Architektur in Linz und Zürich. Dann folgten Masterstudien in Kultur- und Medienmanagement in Linz und Salzburg. 1999 war er Mitbegründer der Firma Nonconform, die heute eine sehr erfolgreiche, mittlerweile auch schon mittelgroßer Betrieb ist. Da geht es um spezielle Verfahren der Beteiligung oder Beteiligungsprozesse. Die haben das wirklich sehr im Detail ausprobiert und erfolgreich praktiziert. 1999, im selben Jahr, wurde auch auf Initiative von Roland der Verein Landluft gegründet. Landluft ist ein Verein zur Förderung der Baukultur in ländlichen Räumen. Mit Baukultur meint man in diesem Fall nicht so sehr das architektonische Highlight als Einzelereignis, sondern den Prozess, wie gute Architektur speziell am Land entstehen kann. 2011 wurde die Leerstandskonferenz gegründet, auch eine Initiative von Roland, die sich jährlich in einer großen dreitägigen Veranstaltung mit dem Thema Leerstand befasst und Strategien entwickelt, wie man dem entgegenwirken kann. Der Leerstand an Wohnungen und Gebäuden ist ein Problem, das wir in der Raumplanung noch nicht so richtig beachten und im Griff haben. Also man redet immer nur von Neubauen und von neuem Bauland, wie man aber weniger von dem, das gerade nicht genutzt wird. Deswegen eine sehr tolle Initiative. 2012 kam von Roland und seinem Kollegen Christoph Isop die Idee, den Verein Zukunftsorte zu gründen, dem ich seit damals auch als Obmann vorstehen darf. Die Zukunftsorte ist ein über Österreich kleines, gespanntes Netz an innovativen Gemeinden, das sind nur 12 Gemeinden derzeit, bei denen es mehr darum geht, sich nicht in der Tagespolitik nur festzukrallen, sondern Strategien zu entwickeln, wie man die Zukunft besser organisieren kann, um dann, wenn gewisse Trends und Entwicklungen eintreten, dass man nicht reagieren muss, sondern auch agieren kann. Eine sehr spannende Geschichte, die auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Ja, und ein Schwerpunkt von Roland ist das Gespräch. Räder miteinander. Wir wissen, wenn wir Dinge ändern wollen im Leben, dann müssen wir miteinander reden. Da hilft alles nichts. 2014 bis 2016 durfte ich mit dem Verein Landluft an einem Baukulturforschungsprojekt in Deutschland teilnehmen. Und da war das Gespräch ein entscheidender Faktor, ein Format, das man immer braucht, und die Art und Weise, wie Roland Gespräche angeht, moderiert, abschließt, ist schon was Besonderes. Manchmal mit einem kleinen Bier der Abschluss, aber jedenfalls so, dass es in Erinnerung bleibt. Ja, es ist schwer für den Roland, so ad hoc die passende Bezeichnung zu finden. Möglichmacher wäre eine Variante, Stimulator, Ideengenerator, Positivdenker, Experte für Entwicklungsstrategien. Und da möchte ich ein Beispiel anführen, was nonkonform so alles macht. Die Gemeinde Fliers im Tirol hatte einen ausgestorbenen Ortskern und hat jetzt wieder einen lebendigen Ortskern. Also das ist das Beispiel von Krapfen und Donat. Und an dem kann man sehen, wie erfolgreich man arbeitet. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass ein Gestaltungs- und Architekturwettbewerb gleichzeitig mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren stattgefunden hat. Man muss sich das einmal durchdenken oder überlegen, wie das funktionieren kann. Das ist alleine schon eine Herausforderung. Und da ist es gelungen, das in einer besonderen Art und mit besonderem Erfolg zu praktizieren. Also wenn Sie mal nach Fliers kommen, schauen Sie bitte dieses Projekt an. Vor kurzem hat Landluft 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Da gab es eine Landluft-Uni in Wien, also über 10 Tage Programm, wo es darum ging, eben Baukultur und den ländlichen Raum zu besprechen, Strategien zu entwickeln. Und Roland hat da in einer Diskussion ein sehr interessantes Statement abgegeben. Es ging darum, wie Studierende in Zukunft sich mehr um den ländlichen Raum kümmern sollten, könnten. Und er hat gemeint, er schlägt vor, statt eines Auslandssemesters ein Aufs-Land-Semester für die Studierenden einzuführen. Also sehr origineller Vorschlag. Es gab vor etwa 3 Wochen in Ö1 eine Interviewreihe, das Gespräch. Da war Roland zu Gast, ein sehr interessantes, manche von Ihnen werden es gehört haben. Und da ging es natürlich auch um Berufsbezeichnung, wie bezeichnet man die Tätigkeit, die er da vollbringt. Und Renata Schmidt-Kunz hat ihn dann gefragt, ja, könnte man sie als technisch ausgebildeten Psychiater bezeichnen? Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber wenn man den Roland kennt, und Sie werden es dann auch noch erfahren, das Gespräch, wie wichtig das ist, und in sämtlichen Bereichen und speziell in dem Fall auch in der Architektur. Also, wir freuen uns, also wir liegen nicht auf Couch, aber wir freuen uns auf das Gespräch mit Roland. Aber vorher bitte noch um die Musik. Thank you.
Ja, schönen Abend. Bummvoll, unglaublich. Zwei Dinge vorweg. Das eine, eine Korrektur, lieber Josef. Aber es ist die einzige, es ist nur ein einziges Wort. Die Korrektur ist die, ich habe nicht gesagt, statt des Auslandssemesters ein Aufs-Landsemester, sondern zusätzlich zum Auslandssemester ein Aufs-Landsemester. Das ist auch der Standard hat das vor ein paar Tagen auch falsch geschrieben. Das muss ich, glaube ich, noch richtig stellen. Das ist mir wichtig. Ich glaube, die jungen Menschen brauchen sowohl die Welt als auch, also zum Perspektiv öffnen, aber auch, und das würde wahrscheinlich ganz viele Probleme, die wir haben, schneller lösen, als wir denken, einen neuen Zugang und ein neues Selbstverständnis draußen, wo viele von denen auch herkommen. Und wir merken auch in unserem Büro, dass junge Menschen Lust haben, manchmal wieder zurückzugehen, aber sich nicht trauen, weil dort ja nichts los ist und es ist so schwer und irgendwie die Themen und der Stammtisch und so. Und wenn die die Möglichkeit hätten, und das ist meine tiefste Überzeugung, 3, 4, 5, 6 Monate in irgendeinem Ort abseits vom Schuss zu leben, eine Arbeit zu machen, vielleicht mit die irgendwie einen auch eine Auswirkung für den Ort hat, dann glaube ich, ist danach die Welt eine andere und ein neues Bewusstsein für diese Menschen könnte dann eintreten. Viele Vorurteile wären vielleicht weg. Neues Vertrauen würde geschaffen und irgendwann in 6 Monaten kommt man sicher mal, ich glaube sogar öfter, mit dem Bürgermeister ins Gespräch. Man muss am Stammtisch sitzen, man ist bubblezonenfrei, weil da gibt es alle unterschiedlichsten Richtungen sehr kompakt und geballt und am Ende geht man gestärkt hervor. Okay. Und ich würde mittlerweile gerne eine Initiative für dieses Projekt initiieren und von höchster Stelle versuchen, dass man das in die Wege leitet, zumindest bei der Ministerin Köstinger und beim Bildungsminister Fasselabend passt eigentlich gut zum Land, gell? Wäre besser. und schauen, ob man das machen könnte. Das heißt, die Idee wäre, jede Gemeinde in Österreich wäre Uni-Standort. Und die hätten dann 2, 3 Zimmer zur Verfügung und man könnte das auswählen. Und das geht nicht nur um Architekturstudierende und Stadtplanstudierende, sondern alles, was man studieren kann, kann man vielleicht auch ein Semester lang in einem Dorf praktizieren. Ja, wir können ja am Schluss noch Unterschriftenlisten auflegen, ob wir das initiieren. Und wer da dabei sein möchte bei dieser Initiative, ich glaube, dem muss breit getragen werden, dann hätte das auch eine Chance. Und die zweite Anmerkung, das ist nur eine Ergänzung, das Projekt Zukunftsorte, was wir gemeinsam machen dürfen, hat auch ein Buch gemacht und dieses Buch kann man am Büchertisch erwerben. Das heißt, das Buch vom Land ist blau und schaut so aus, dass die ganzen Seiten nicht in die Buchdeckel passen. Wurde auch mit dem Staatspreis für Buch, wie heißt das, Staatspreis für Buch oder so ähnlich? Schönstes Buch, genau. Unter die Top 3 gekommen. Ja, das war jetzt 4 Minuten sinnloser, ich habe nämlich eine Zeit mitlaufen, damit ich diese 59 Minuten, 59 Sekunden, also 4 Minuten habe ich schon verbraucht. Dann gehen wir es an, oder? Das ist die Kerstin. Und die Kerstin ist, die Kerstin kommt aus dem Odenwald. Der Odenwald ist ein Raum in der Mitte von diesem großen Ballungsraum Frankfurt, Mannheim, was gibt es da noch, Darmstadt, Aschaffenburg und Co. Und die lebt im Odenwald, ist Professorin für Architektur und die haben wir mal bei der Lehrstandskonferenz eingeladen gehabt. Und die Kerstin sagt, die Stadt wird ländlicher, das Land wird urbaner. Und sie sagt, behauptet das so, also die Stadt, in der Stadt leben immer die Menschen immer gesünder und ländlicher. Sie bauen neben der Straße Gurken und Tomaten an, beginnen Straßen rückzubauen, führen Begegnungszonen ein, 30 km/h und so weiter. Das wären Wohlfühloasen. Gleichzeitig bauen wir am Land Straßen, Parkplätze, Einkaufszentren. Immer mehr wird mehr oder weniger auch versiegelt. Und sie behauptet, die Stadt hat gelernt, das Land hat verlernt. Und das Land, damit meine ich auch eher die ländlichen Räume, es gibt ja nicht nur ein Land, sondern viele unterschiedliche ländliche Räume, Und ihre Orte müssen wieder mutiger werden, müssen Dinge neu erfinden, müssen neu gedacht werden. Und insbesondere auch, und das ist ein europäisches Phänomen, die vielen halbtoten Ortskerne, die in der Geschichte Identitätsstifter waren, müssen wir neu erfinden. Und die Kerstin ist eine sehr tolle, kluge Frau, die erzählt noch viele andere interessante Geschichten, aber diese Kerngeschichte, die Stadt hat gelernt, das Land hat verlernt, die stimmt. Theorie. Irgendwann mal gab es Nutzungsdurchmischung. So haben unsere Orte ausgesehen, ob groß, ob klein. Man hat dort gewohnt, gearbeitet. Es waren einfach die Funktionen, Freizeit verbracht, alles sehr kompakt vorhanden. Und das hat dann so ausgeschaut. Irgendwann war dann auch die Phase, wo diese Orte auch gewachsen sind. Das ist ja sehr rapide gegangen. So irgendwo in der Industrialisierungsphase oder Zeit hat das stattgefunden. Und die Orte sind eigentlich mehr in die Breite gewachsen. Und die Funktionstrennung ist gekommen. Die Funktionstrennung bedeutet, wir haben woanders gewohnt als gearbeitet und die Freizeit auch woanders verbracht. Und das Einzige, was dazwischen drinnen uns verbunden hat, war die Straße. Und die Straße wurde das trennende, aber auch das verbindende Element. Und immer weiter sind diese Funktionen auseinandergedriftet. Und spannend ist diese Grafik aus der Hauptstadt München, wo man sehen kann, dass in etwa rund um das Jahr 2000 das Zentrum der Stadt München wieder neu entdeckt wurde. Da wurden plötzlich wieder, sind wieder mehr Leute drinnen gewesen als draußen. Die Spätfolgen aber dieser ganzen Funktionstrennung und Nutzungstrennung sind sichtbar, überall. Das heißt, unsere Orte, wenn man durchs Land fährt, schauen so aus. Das sind Orte wie zum Einkaufen, zum Parken, Treffpunkte geworden. Und da hilft auch keine Baukultur. Also man kann noch so einen geilen, schönen, tausendfach preisgekrönten Supermarkt bauen, das nutzt alles nichts. Ich bin da gestern, schauen wir, ob es funktioniert, das Video, super. Ich bin da so herumgefahren, also ein sehr neu gebauter, sehr schöner, in einer Kleinstadt, ungefähr 10.000 Einwohner, ganz neu errichtet, direkt vor den Toren der Innenstadt. Fängt natürlich alles auf und der ist so überdimensioniert, dass man dort natürlich alles macht. Und allein, das war circa um 17.30 Uhr, allein die versiegelte Fläche, die man sich da mal zu Gemüte führt, das ist einfach unglaublich. Das ist die Realität. Und wir alle wissen, dass das genutzt wird. Es ist sehr bequem. Es sind ja die Supermärkte schon, also die Parkplätze sind eigentlich größer als die Supermärkte, wenn man sich diese Betonwüste anschaut. Voll ist sie wahrscheinlich am Samstagvormittag oder so. Das ist Österreich. Und wenn man sich das anschaut, Supermarktflächen pro Kopf, bedeutet das, Österreich hat nicht ganz 2 Quadratmeter, Frankreich 1,2 und Italien 1 Quadratmeter. Das heißt, wir sind, der Reinhard Seyß sagt das immer, Europameister in der Handelsfläche pro Person. Das sollte uns vielleicht zu denken geben, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass wir da weitermachen. Aber es geht nicht nur um den Fachmarkt, der draußen entwickelt worden ist, also vor den Türen und Toren der Stadt. Es sind auch diese vielen Teppiche an Monofunktion, natürlich das Gewerbe, aber auch das ganze Einfamilienhaus insbesondere. Und diese Funktionen haben sich entlang dieser Umgehungsstraßen angesiedelt. Und die Zentren wurden in den letzten Jahren, Jahrzehnten ziemlich entleert. Sie sind leer in der Mitte, in vielen Orten, wie ein Donut. Die schauen dann eben so aus. Das ist übrigens Fliers gewesen, bevor die Arbeit, die Veränderungsarbeit begonnen hat. Das hat schon ausgeschaut. Da muss man irgendwie Ausfahrt draufschreiben, damit man überhaupt rausfindet. Das interessante sieht man aber nur von oben. Also ich glaube, wenn man mit dem Auto fährt, sieht man das Ganze ja gar nicht. Das war alles Leerstand, als wir das erste Mal an seinen Ort gekommen sind. Das ist ein niederösterreichischer Ort. Das Ganze war weg, das Gasthaus war weg, ein großes Wohnhaus entleert, die Trafik, teilweise der Pfarrhof leer und so weiter. Also das sind echte, und das ist aber in der Nähe von größeren Städten, sind solche Kleinstädte als Oasen mehr oder weniger tot. dann schaut es eben so aus. Tote Straßen, Ödnis. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal so einen Ort gesehen, ist schon mal durchgefahren, hat sich gedacht, hier möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen oder so ähnlich. Oder? Also allein das ist ja ein Traum, oder? Musikschule, also die Lust da, ein Instrument zu lernen, dass man irgendwie so genial spielen kann. Oder ihr seid auch in so einem Ort aufgewachsen. Ja. Also meine Sammlung in den letzten Jahren so angelegt von Orten, wo ich bin und wo ich dann auch Vorträge machen darf, wo wir arbeiten. Und ich glaube, ich muss einmal eine Ausstellung machen, so wie es ausschaut, weil es sind teilweise echte Schmuckstücke dabei. Ja? Also das hat einfach Charme, das Ganze. Das Reisebüro mit den Weinflaschen da drin und dem Spinnennetz. Also da gibt es Skurrilitäten, das ist unglaublich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, oder? Und am schönsten ist das Ding da, oder? Das da. Also für den Clemens als Grafiker, als sozusagen Koryphäe, das ist ein Ü, oder? So macht man ein Ü. Ja, und dann natürlich entsteht auch das. Also wir haben Leerstand mittlerweile auch, wenn diese Supermärkte draufkommen, die Immobilie ist abgeschrieben, irgendwie schneller als gedacht, und dann stehen sie leer. Also das war ein Spar bis vor ein paar Wochen weg und es gibt, wir haben geschlossen, fertig. Ja. Und wenn man sich schaut, das ist in Kärnten, der nächste Spar ist ungefähr 15 Kilometer weg und das 10 Kilometer, dann sagt das eigentlich alles aus über unsere Art, wie wir mit Orten umgehen. Zuerst wird gebaut, dann brauchen wir es nicht mehr, dann lassen wir die Leiche stehen und irgendein depperter Künstler wird schon kommen und eine Werkstatt drin machen oder so. Oder sonst reißen wir es halt ab oder wurscht, abgeschrieben. Ja, aber das Ganze ist auch Stadtquartiere. Also wir haben auch in größeren Städten teilweise Räume, Stadträume, die ähnlichen Probleme haben, wo einfach vergessen worden sind, wo nichts passiert. Genau, und die Post geht ab. Ja, also wir haben ja gestern über das ganze Thema Digitalisierung gehört. Das, so hat es ausgehört, eigentlich war es bis vor 10 Jahren. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Also das war eine Postsparkasse, eine Postzentrale in einer Gemeinde im Umraum von Wien. Da kommst du dann hin und denkst, aha, die Post hat ja geniale Immobilien in zentraler Lage. Was macht man mit denen? Und jetzt kurzer Ding, wir machen einmal pro Jahr die Leerstandskonferenz und versuchen dort Dinge zusammenzuholen.
Ganz generell wird in der Baukultur sagen, das Neue erschaffen. Das, was fehlt, ist, wie wir damit umgehen, was sozusagen schon tot ist oder kurz vor dem Tod. Und die Leerstandskonferenz tut genau das. Sie richtet einen Scheinwerfer auf genau das Ende eines Lebenszyklus, das Ende eines Lebens. Und das finde ich einen sehr, sehr wertvollen, dringend benötigten Tabubruch.
In die Essenz, was kann so eine Leerstandskonferenz für eine Botschaft aussehen, ist, glaube ich, die, dass es kein allgemeingültiges Rezept gibt, wie man Leerstände wieder mit Leben füllen kann, mit Zwischennutzungen, sondern dass es immer davon abhängt, dass möglichst viele Akteure und Gedanken an einen Tisch zusammenkommen und dass sie sich nicht nur von dem Gedanken leiten lassen, was alles nicht geht, denn wie es nicht funktioniert, glaube ich, weiß jeder selbst am besten, sondern dass sie einfach an das Thema rangehen, ja, frei im Kopf, was können wir daraus machen und was da nicht geht, das zeigt sich im Prozess schon.
Nicht gut gefallen, diese Konferenz wirklich in diese Stadt reinzuschrauben. Also nicht diese Stadt einfach nur als Austragungsort zu begreifen, sondern ich fand das fantastisch, dass die Politiker, die Planer, die Bürgermeisterin, dass die alle da waren und zwar nicht nur kurz zum Gastauftritt zum Besuchen, sondern die haben mitgemacht und haben Ideen aufgesogen. Das fand ich wirklich klasse. Also es ist so richtig in diese Stadt, es ist mit der Stadt geschehen. Also die ich sehe, dass diese Stadt was davon hat.
Etwas anderes als ein Konferenz, Gebaren und Abläufe. Also dass die spielerischen Elemente, die aber auch Kreativität freisetzen. Auch Dinge, die ich mir auch nicht so getraut hätte, weil ich nicht sehr spontan bin, aber davon gefangen nehmen zu lassen und auch da mitzumachen.
Wir müssen auch schauen, dass die in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Kommunen und zwischen den Raumpionieren, die einerseits aus der Stadt kommen können, aber andererseits auch aus der Hochschule kommen können, einfach eine neue Narration des Ländlichen erzählen müssen, die nicht geprägt ist von Sorgen und Untergangsszenarien, sondern von der Zukunft und von einem ganz neuen gemeinschaftlichen Miteinander.
Tolle Leute, inspirierende Ideen da waren und es ist unheimlich lebendig gewesen. Es ist gefühlt eine ganz andere Konferenz, als ich das sonst kenne.
Wenn ich morgen meine Mutter treffen würde, würde ich ihr erzählen, dass ich in Luckenwalde war und es verdammt geil war, Mama.
Ja, das ist unser Format, das wir einmal pro Jahr machen und jetzt sozusagen als Verbildlichung. Wir haben in Österreich in etwa 40.000 Hektar verbaute und ungenützte Flächen, also mehr oder weniger Leerstand. Das ist eine Fläche, die so groß ist wie Wien. Das Ganze nennt man Donut-Effekt. Das ist ein Begriff, den hat die Frau Professor Schröteler von Brandt von der Universität Siegen, das in Nordrhein-Westfalen das erste Mal rund um das Jahr 2000 sozusagen ins Leben gebracht. Und seitdem wird dieser Begriff auch verwendet im Diskurs und mittlerweile ist er auch relativ gut angekommen. Also wenn man sich auch die Zeitschriften und Magazine und Zeitungen anschaut, der Donut-Effekt frisst die Ortskerne leer, das ist einfach präsent und das ist ein gutes Bild. Und nur zur Verdeutlichung, also wir haben das Ziel von der Flächeninanspruchnahme, das soll laut unserer Strategie für nachhaltige Entwicklung ist in etwa 2,5 Hektar. Zurzeit sind wir bei knapp 12 Hektar, das ist ein bisschen runtergegangen in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Und davon, von diesen sozusagen 17 Fußballfeldern, sieht man, dass 6, 7 tatsächlich versiegelt sind. Also die sind mit Beton und Dingen sozusagen unwiederbringlich verloren. Wenn man sich das anschaut, diese versiegelte Fläche, also diese ganzen Größenordnungen, dann sieht man, dass ein Teil von Wien, also das ist so 10% von Wien, sind mehr oder weniger, werden versiegelt und also verbaut und versiegelt sind 41%. Das ist schon eine ordentliche Fläche. Wir haben uns auch Vorarlberg angeschaut, also das ist ungefähr ein Viertel von Dornbirn, so als Größenordnung in Kopf zu kommen. Und man sieht es aber, dass diese Versiegelung, das sind Statistiken, Daten des Umweltbundesamtes, trägt das jährlich zusammen, das sind ganz neue Daten, dass die sozusagen ein bisschen zurückgeht, aber es ist trotzdem noch eine ordentliche sozusagen Größenordnung, die wir jährlich, fast täglich verbauen. Ja, also man sieht es da, wir haben in etwa pro Kopf einen Verbrauch von 4,9 Quadratmeter in Österreich, also knapp 5 Quadratmeter, und in Deutschland sind es knapp die Hälfte. Kopf. Ja, wenn jetzt diese Tragweite des Donut-Effekts sichtbar wird, dann kommt das raus. Also Bürgermeister, Amtsleiter und Bausachverständiger stehen am Platz und warten auf die Erlösung. Hey, gibt es sonst irgendeinen Guru, der sagt, wie es geht? Könnte so schwer sein. Frage ist, regnet es oder regnet es nicht? Ja. Also, wenn man sich das nochmal anschaut. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das Foto zwar gemacht, aber ich kann es nicht behaupten. Ja, da ist guter Rat teuer, weil es ist Leerstand, da ist natürlich da diese ganze, alles was da so herumsteht und herumliegt. Und der Harald Katzenmeier, das ist ein Netzwerkforscher, der hat bei einer der Leerstandskonferenzen eben diese Lernzykluskurve gebracht. Das bedeutet eben, irgendwann gibt es eine Krise und dann muss man was verlernen, da entsteht Leerstand, dann gibt es wieder neue Experimente, man probiert was. Und irgendwann beginnt wieder ein neues Leben reinzukommen. Der meisten Arbeit ist es immer da heroben. Also sprich dort, wo das zum Erhalten gedacht ist. Ja. Wenn man nichts findet, dann gibt es nur ein, zwei Möglichkeiten. Entweder man sauft sich schön oder sieht dann was Volles, auch wenn es leer ist. Oder man läuft einfach in den nächsten Shop und macht dasselbe. Also es gibt schon viele Varianten, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber nachhaltig ist es nicht. Es ist eher körperschädigend. Das heißt aber, wenn es eine Krise gibt, muss man Altes verlernen, loslassen. Wie nach jedem tragischen Schicksal muss man irgendwie das wegbringen, Neues wieder zulassen, entdecken, beginnen und ausprobieren und irgendwann wieder Bewährtes vertiefen. Dieser Donut-Effekt ist eben auch etwas, was man insbesondere jetzt in Deutschland aufgearbeitet hat. Hier gibt es die Bundesstiftung Baukultur, die alle zwei Jahre einen Bericht an die Bundeskanzlerin macht und die haben das intensiv aufgearbeitet und das ist der Chef, das ist der Vorstandsvorsitzende Rainer Nagel und dieser Rainer predigt auch wie ein, fast wie ein Gelehrter mittlerweile dieses Thema, dass es da, wir müssen das in den Griff kriegen. Also er spricht jetzt nur von Deutschland. Die Baugebiete an den Ortsrändern führen einfach dazu, dass wir halbwegs funktionierende Innenstädte noch beschädigen. Wir müssen die Ortskerne stärken und die wesentlichen Infrastrukturen und Investitionsmittel müssen zugunsten der Ortsmitte gebündelt werden. Und aktueller Profil, ganz neu, seit vorgestern, auf der Titelseite, wenn wir die Welt retten wollen, dürfen wir keine Häuser am Ortsrand bauen. Ja, wenn man dann reinzoomt, ist genau das beschrieben, 1:1. Es muss logistisch unterbunden werden, dass jeder Bürgermeister und zahlungskräftige Neuzugänge in Geschäftszentren anzulocken, die grüne Wiesen und Felder um den Ort opfern darf. Die Ortskerne müssen nach Besiedelung wiederbelebt werden und wieder Nahversorge erhalten, um Verkehrswege zu sparen. Das bedeutet eine komplette Neuausrichtung, regionalen Planung, bla bla bla. Ja, wir haben den Begriff des Krapfeneffektes eingeführt, das Gegenteil. Und ich habe das da mit meinen Kindern einmal probiert. Man muss das einfach auf die Tränendrüse drücken und habe gesagt, probiert einmal den Donut, wie er schmeckt und den Krapfen. Das Süße haben wir nicht gefunden. Er hat auf der falschen Seite reingebissen, aber ist egal. Ich glaube, der Effekt ist irgendwie klar. Aber ja, also ich glaube, jetzt bleibt dieses Thema ziemlich drinnen stecken. Ja, was heißt das jetzt, den Krapfeneffekt? Das heißt, wir müssen Innenentwicklung vor Außenentwicklung forcieren. Es braucht dieses ein Bekenntnis in der Politik und Verwaltung. Volle Konzentration auf diese Ortsmitten, weil da ist so viel Potenzial drinnen und es braucht eine klare Absage gegen die weitere Zersiedelung und Entwicklung im Speckgürtel, die den Donut befördert. Jetzt nochmal der Rainer Nagel, das ist eben dieser Vorsitzende.
Und uns ist wichtig zu zeigen, wie wichtig der Bestand für unsere Gesellschaft ist, Identität und Charakter bis hin zu grauer Energie und dass wir alle Energie aufwenden müssen, der Kreativität und der Ideen, um diese bestehenden Gebäude zu nutzen, auszubauen, weiterzubauen. Deshalb war eine Empfehlung, die ich am Schluss gegeben habe, nicht das Bauen zu verbieten, aber die neue Flächeninanspruchnahme zu verbieten und damit dafür zu sorgen, dass sich die Dinge stärker konsolidieren, dass ein höherer Nutzungsdruck auf die bestehende Siedlungsfläche entsteht, dass dort neu, aber auch angebaut wird und dass der Leerstand endlich eine Chance kriegt, auch weiter gut weitergenutzt zu werden.
Genau, das kann man jetzt weitertreiben und sagen, vielleicht gibt es irgendwie eine gesetzliche Verankerung, 10 Jahre nichts mehr Neues zu widmen in ganz Österreich, zum Beispiel. Das wäre sozusagen jetzt, über das würde ich gerne vielleicht morgen reden, wie das gehen kann, weil das würde ganz viel, was wir schon haben, in einer ganz anderen sozusagen Qualität weiterentwickeln lassen. Das zweite ist, innovative Marmeladefüllungen entwickeln. Das heißt, wenn ich einen Krapfeneffekt brauche, muss ich nicht nur einen schönen Krapfen machen, der außen, sondern ich muss was tun. Das heißt, aber die Rückverlagerung des Handels in die Zentren ist nur mehr sehr schwer möglich. Der ist mehr oder weniger unweigerlich verloren. Das heißt, ich brauche neue Marmeladerezepte. ich muss Dinge erfinden, die vielleicht noch gar nicht existieren. Und dann gibt es eine Möglichkeit, ja, vielleicht. Also es gibt natürlich mehr als nur süße Marmelade, die man da eine buttern kann. Also das sind ein paar so erste Varianten. Könnte gar nicht so schlecht schmecken, oder? Also so Käsespätzle in einen Kropfen rein oder so. Wäre die Vorarlberger Version, vielleicht ein bisschen Curry und Kardamom dazu oder so. Aber das geht natürlich nur, es muss, jeder Ort ist anders, jeder Ort hat eine andere DNA, ich muss ortsspezifische Rezepturen finden. Das heißt, ich muss die Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Art und Weise reinholen. Ich muss sie abholen, ich muss mit ihnen arbeiten, ich muss versuchen, lustvolle neue Formate ins Leben zu rufen, damit sie kommen. Ich muss das gemeinsam tun. Ich muss die Jungen und die Alten abholen. Ich muss die Türen öffnen für alles Mögliche. Ich muss für Humor sorgen. Lachen ist die beste Medizin. Ich muss das mit Freude machen. Ich muss experimentieren. Es geht darum, Prozesse, Beteiligungsprozesse ins Leben zu setzen, die einfach auch Spaß machen. Also dieses langweilige, alle paar Wochen am Abend zusammensetzen, 2 Stunden am Abend, das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist einfach ein Auslaufmodell. Und natürlich das Bier darf nicht fehlen, ob das jetzt Bier oder Wein ist, egal, aber mit einem Glas Wasser am Abend zusammenzustehen und über eine Idee zu brüten, gerade in solchen Dörfern, ist nicht so sexy. Mit einem Bier in der Hand, ob da Alkohol drinnen ist oder nicht, macht einfach mehr Spaß. Ist ein ganz anderer sozialer Akt und ist eine Interaktion, die losgetreten wird. Also, und natürlich die Suppe. Ja, die Suppe, warme Suppe am Abend, jeder hat untertags hart gearbeitet, kommt am Abend hin und muss dann noch einmal 3 Stunden warten und es gibt nichts. Eine warme Suppe am Beginn löst ganz viel Spannungen, sorgt für Entspannung und der Aggressionspegel sinkt 100%ig um 50% innerhalb von ein paar Minuten. Und das Ganze live machen, also nicht Bürgerabend, dann gibt es die Experten, die zusammenfassen und ein paar Wochen später wieder präsentieren. Das ist ja dann wieder das Expertenwissen, sondern eigentlich live. Interaktion mit allen möglichen Menschen. Das ist klar, dass nicht alle in die richtige, sozusagen in die, das gleich von Beginn an verstehen, sondern in unterschiedliche Richtungen schauen. Das ist logisch. Aber mutige Prozesse, mutige Marmeladefüllungen und sofort reingehen in Variationen, wie man das umsetzen kann. Und dieses gemeinsame Entwickeln vor Ort ist natürlich klasse. Und man sollte niemanden vergessen, die Einheimischen, die Ausheimischen, also die vom Ort kommen, aber nicht beim Ort leben, die Neubürgerinnen, die Jugendlichen, die Großunternehmen, die Kleinunternehmen, die Landwirte, die Politik, die Verwaltung, externe Impulsgeber, Spinner und so weiter. Ja, wir haben einmal ein paar Schritte zusammengeschrieben, wie das gehen kann. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Und natürlich auch viele Tipps, die wir jetzt über 20 Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. Einer davon ist zum Beispiel, die besten Ideen entstehen eigentlich durch die dümmsten Fragen. Zum Beispiel, ja. Das Ganze kann man bei uns sozusagen auch nachlesen und nachsehen und nachhören und auch in unseren Kursen erlernen. Wichtig ist am Ende immer das Ergebnis als schönster gemeinsamer Nenner und nicht der kleinste gemeinsame Nenner. Das schönste gemeinsame, das ist das Ziel. Und das Dritte ist, wenn wir sozusagen zuerst Innenentwicklung vor Außenentwicklung, innovative Füllungen, brauche ich Personen, die sich um diese Krapfenfüllungen kümmern. Weil eine gute Idee und ein guter Masterplan ist eigentlich nur die halbe Miete. Ich brauche jemanden, der das macht. Zum Beispiel den Erich. Der ist zuständig dafür, dass das auch in die Realität umgesetzt wird. Der steckt zwischen Politik und Bürgerschaft, ist Teil vielleicht der Verwaltung oder hat einen eigenen Job, wird bezahlt und kann einfach arbeiten und tun. Er bringt die richtigen Menschen in den richtigen Situationen zusammen. Er ist offen für neue Sachen. Er ist einfach da. Er baut Netzwerk und Wissen auf. Macht sich zum Beispiel, das ist eines der wichtigsten Sachen, es gibt so viel Geld, was herumliegt für die Dinge, aber es wird nicht abgeholt, weil das so kompliziert ist. Aber allein mal weiß, wie viel, welche Förderungen für welches Projekt eigentlich wo abgeholt werden können, dann hat man einen Überblick. Das ist der Job von einem Kümmerer, das zusammenzubringen. Und der managt im Hintergrund die Umsetzung. Also der zieht die Fäden, dass es weitergeht. Also zusammenfassend, im Theorieblock Innenentwicklung vor Außenentwicklung leben, innovative Füllungen finden und ein Zentrumskümmerer als Begrifflichkeit einmal installieren und dann mindestens 10 Jahre durchhalten. Also wenn ich mal anfange, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist keine Eintagsfliege, das ist echt Arbeit, dauert und der Erfolg tritt erst sukzessive ein. Und dieses Durchhalten ist eigentlich das Schwierige. Wir haben natürlich mit Wahlzyklen zu tun, wir haben es mit politischen Veränderungen zu tun. Deswegen ist wichtig, dass der Kümmerer eigentlich dazwischen drinnen ist und ein bisschen unabhängiger von der von den politischen Zyklen. Dann kann es gelingen, dass man sowas wieder schafft. Machen wir einen Blick in die Praxis. Wunderbar. Theorie, halbe Stunde. Praxis, halbe Stunde. Genauso habe ich es mir vorgestellt gehabt. Die Entspannung kann jetzt losgehen. Ja, also ich habe mal überlegt, welche Arten von Projekten zeige ich her. Wir haben in den letzten Jahren in circa so 70 bis 80 Orte gearbeitet. Ein paar sind Leuchtturmprojekte geworden, wurden auch preisgekrönt und ich habe für heute 3 Orte ausgewählt. Ich zeige aber sozusagen ein paar Orte, die wir auch begleitet haben. Also Eflirs, das was der Josef angesprochen hat, hier vielfach preisgekrönt, europäischer Dorferneuerungspreis 2016, Vorzeigegemeinde in ganz Europa, Pilgerreisen, die da hingehen und einzigartig war hier die Kombination aus Beteiligungsprozess und Architekturwettbewerb. Das geht auch innerhalb des europäischen Vergabegesetzes. Stadt Hagen, Niederösterreich, war wichtig, die sozusagen Aktivitäten reinzubringen. Also Sommertheater als erster Impuls und rundherum hat sich dann der Ort komplett verändert. Ein kleiner Ort in Niederösterreich mit dem roten Teppich als Impulsgeber. Das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Ahrfeld, ein Projekt, wo noch gearbeitet wird. Da war ich kurz auf Besuch, so ein neues Zentrum, was da entsteht. In Rustorf in Bayern wird gerade gearbeitet an einem, auch an genau so einer Sache, also mit intensiven Krapfeneffekt-Auswirkungen. Und in Mils in Tirol zum Beispiel, das war auf diesem Platz, waren Blechkühe, haben sie es genannt, das waren Autos, mitten im Zentrum und das ist das Ergebnis. Auch Kombination aus Architekturwettbewerb und Bürgerbeteiligung und ziemlich guter Arbeit aus der Politik und Verwaltung. Totales Vorzeigeprojekt, also wenn jemand dahin fährt, das anzuschauen, es funktioniert. Jetzt zu den 3 Beispielen, die ich im Detail behandeln möchte. Der erste ist also 2 Projekte aus Österreich und einen aus Deutschland. Das erste ist die Gemeinde Illingen. Saarland ist keine sehr sozusagen vom Glück gesegneter Landstrich in Deutschland, also denen geht es ungefähr so wie im Waldviertel oder in Oberkärnten. Also die haben durch den Weggang des Bergbaus ziemlich viel Arbeitsplätze verloren und kämpfen. Und das ist der Ort, hat in etwa 6000 Einwohner und mitten im Zentrum war eine ehemalige Brauerei. Irgendwann ist das aus der Brauerei, da ist noch der Bestand, das hat sich weiterentwickelt, war dann mal eine Glühbirnenfabrik und aus der Glühbirnenfabrik ist eine Wurstfabrik geworden. Wie immer das geht, fragt es mich nicht. Wahrscheinlich dubiose Weiterverkäufe, auf jeden Fall. Der Iststand war, bis zum Jahr 2000 wurde dort Wurst produziert unter einer Marke. Und wenn man sich vorstellt, das ist mitten im Zentrum, das ist der Marktplatz, der Hauptplatz da. Und das hat dann so ausgeschaut, also das ist der Hauptplatz, da steht diese Laich, mehr oder weniger. Also ein riesiges Areal, mittendrin, was tun? 18.000 Quadratmeter sind irgendwie immer mehr verfallen, mitten im Herzen, sagt der Bürgermeister, das ist der Bürgermeister, ein sehr, sehr kluger Kopf, ein spannender Kopf. Das ist vielleicht auch eine These, die man rausziehen kann, solche Veränderungsprozesse hängen echt stark an den politischen Akteuren auch ab, insbesondere am Beginn. Und das ist ein Kluger, der war vorher mal Journalist und kann auch zuspitzen. Also das ist auch kein Fehler. Also Ingrid, Journalisten in die Politik kann ganz gut funktionieren. Vielleicht nicht in der Nationalpolitik, vielleicht Bürgermeisterin von Murau, wäre doch eine Variante. Genau, und er sagt, wir hatten in, also 2000 bis 2014 war dieses Areal leer. Wir hatten in 14 Kampfesjahren alle Wundertäter dieser Welt. Gefallene Engel, Manager Söhnchen Bengel, Margenzauberer, Ronditejäger, einer schräger als der andere. Lehrgutversprecher mit Schierlingsbecher, Großkotzplaner, Public-Private-Geschäftsanbahner, scheinrussische Invasoren, distinguierte Nadelstreifen-Investoren, Investment-Fondue-Menü-Kreatoren, Grundstückseigentümer, Eigentumsversteher, Höllbrachenbegeher, weil das heißt Höllareal, und wunderbare Geldvermehrer, sozusagen Kommunal-Eigenkapitalverzehrer. So, das hat er alles irgendwie gehabt. Und das ist der zweite Mann, also es braucht immer sogar eine gute Akteurskonstellation, das ist das Entscheidende, das ist der Ludger. Der Ludger ist quasi die zweite rechte Hand in der Gemeinde, in der Verwaltung für die Wirtschaft zuständig und die beiden haben das getrieben. Die haben gesagt, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, draußen geht nichts mehr, haben ein Leerstandsprogramm sozusagen ins Leben gerufen, eine Kampagne zur Schließung von Baulücken, einerseits, und sie haben gekämpft gegen die Ansiedlung eines Supermarktes beziehungsweise eines Einkaufszentrums. Und ein riesiges, ein 5 Hektar Wald sollte eigentlich Einkaufszentrum werden, und die sind 3 Jahre gerannt wie die Wahnsinnigen und haben es schlussendlich auch geschafft. Wurden dafür auch belohnt in den großen Medien und Zeitungen. Ich kenne ein bisschen die Hintergründe, das war unpackbar schwer, gegen so einen Konzern anzukämpfen. Es ist gelungen, das heißt, Bürgermeister hat gekämpft plus Verwaltung und es ist nicht gekommen. Gleichzeitig dann, okay, jetzt gehen wir unseren Ort an, Marmeladefüllungen, da sind wir dann nach Illingen gekommen als Büro und haben gearbeitet mit den Jungen, haben alles Mögliche gemacht, was ich vorher erzählt habe, einen tollen dreitägigen Zukunftsakt, so eine Art Ideenfestival mit dem klassischen Suppenessen. Es war im Winter, wir haben dann als Redegegenstand keinen Stein gehabt, ja, auf einem roten Tuch liegend, fast spirituell, sondern eine Mütze, eine Hauben. Und die Hauben hat man einfach aufgesetzt, der wer geredet hat. Ja. Und genau, da haben wir geniale Fotos gemacht, weil das passt einfach besser. Gell? Also, genau. Und dann ist gearbeitet worden und unglaublich viel Interesse. Und am Schluss gab es diesen Zukunftsentwurf nach 3 Tagen Arbeit. Also wir sind als Büro viele Menschen vor Ort und arbeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das war dann die ausgearbeitete Vision, wie es gehen soll. Das waren die Bilder, die wir live produziert haben. Weil Bilder in so einer Phase eines Beteiligungsprozesses dürfen zwar ein Stück Zukunft zeigen, aber noch nicht im Detail, weil es ist ja noch kein Architekturprojekt, sondern nur, aber es ist ein Stück räumliche Zukunft. Und da ist ein Grenzgang drinnen. Wie viel zeige ich her? Das schöne, geile Rendering ist der Tod für einen Beteiligungsprozess. Weil das erstickt jegliche Diskussion und jegliche Vorstellungskraft im Keim. Und alle glauben, es wird genau so gebaut werden und sind gleich mal dagegen. Also das muss eine Mischung sein, Skizzen, ein bisschen, also wir haben Jahre gebraucht, um so eine Zeichensprache zu finden, und die funktioniert jetzt ziemlich gut. Ja, dann hat es sozusagen viel Lob gegeben von außen, und dann wurden die Kümmerer installiert. Das ist der Detlef. Der ist zuständig für das, sozusagen alles, was im Zentrum drinnen ist. Also das ist diese eine Straße, da ist sozusagen der Marktplatz und da ist diese Straße bedient. Und dann ist die Andrea. Die Andrea ist zuständig für das Leerstandsprogramm. Und die zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Ergebnis des Bürgermeisters, hat gesagt, wir müssen mit dem Leerstand einfach anders umgehen und Slogans entwickelt. Ich bin als nächstes dran, Abrissprogramm. Und er hat gesagt, man glaubt gar nicht, wie viele Gebäude wir gerettet haben vor dem Abriss durch diese Sache. Ich gesagt, das kann nicht sein, dass man das Haus abreißt und plötzlich ist eine neue Nutzung drinnen. Also man kann auch mit relativ klugen Marketingmitteln was Neues in die Köpfe reinbringen. Ja, am Ende ist auch diese Gemeinde ein Teil von dem Creative Village Projekt gewesen, und dann gibt es irgendwann das Projekt, was da ist, mit unterschiedlichsten Akteuren, wer investiert wo, also das war quasi die modellhafte Übersetzung unseres Ergebnisses, und dann ist man soweit und kommt in die Umsetzung. Große Feier, großes Spektakel, 14 Jahre Streiterei sind vorbei, wir haben es geschafft, in 3 Tagen den ersten Weg zu gehen, und dann haben sie noch ein Jahr gebraucht, um das Ganze final weiterzuentwickeln, und dann kommt der Caterpillar, fährt rein und ein Teil wird abgerissen, das war das Spannende. Ein Teil ist erhalten, ein Teil wird abgerissen. Es entsteht eigentlich eine komplett neue Art von Zentrumsarbeit. Und der Bürgermeister sagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Bauleute spüren das schon nach dem ersten Spatenstich. In ein paar Monaten können viele Menschen in dieser neuen Mitte wohnen, leben, arbeiten, einkaufen, essen, trinken, genießen. So schaut das Ganze aus. Vor einem Jahr war ich dort, da war Baustellenfeier. Also die haben Tag der Städtebauförderung gemacht. Das ist das ganze Objekt, das ist ein Teil, also Teil saniert, Teil dazugebaut. Der Nahversorger, der Rewe, kommt mitten rein ins Zentrum. Da entsteht noch Wohnen für ältere Menschen und für Junge mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der ist dort sehr stark. Und eigentlich ist es ein Vorzeigeprojekt geworden, wo jetzt alle hinpilgern und sagen, wie habt ihr das gemacht? So schaut das Ganze aus, Baustellenfest, Vorträge und gleichzeitig auch das Ganze in der digitalen Welt mittransportiert. Also sie haben das ganze Projekt VR-mäßig aufbereitet, damit die Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Zukunftsraum gehen können. Und sie haben eine 360-Grad-Kamera, die das Ganze auch mitbegleitet, also die ganze Begleitung von so einem Projekt. Der Ministerpräsident, der Bürgermeister, der eine eigene Charta für Städtebau für diesen Ort geschrieben hat. Und das ist einer der wesentlichsten Motoren. Der hat gesagt, im Zuge dieses Prozesses, er übernimmt einen Teil als privater Investor, das ist ein Käseproduzent, und hat gesagt, er nimmt diesen alten Turm und macht rundherum Sachen, weil das ist ein Reifekeller für seinen Käse. und Teile oben wird dann gewohnt und so. Also der hat diese Nutzungsdurchmischung, die notwendig ist, reingebracht. Da sieht man einen Teil von dem Reifekeller. Und das ist das erste Baustellenfest, wo es keine Wurst gegeben hat. Also vorher Wurstfabrik, dann kommt der Käsemensch rein und es hat nur gegrillten Käse gegeben. War eine super Idee eigentlich. Ja? Genau. Also die sind jetzt mittendrin schon in Richtung Fertigstellung, erste, zweite, dritte Bauphase. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Da habe ich mich entschieden, ich zeige den Ort, wo ich wohne, her. Auch aus dem Grund, weil ich selbst immer wieder auch aktiv bin als Kümmerer. Zwar nicht in dieser ganz ausgeprägten Form, aber meine Botschaft an sozusagen alle ist, vor der eigenen Haustür, im eigenen Ort, sollte man sich auch engagieren und man sollte Arbeit sehen. Und man sollte Gestaltungsarbeit sehen und man sollte auch Impulse einbringen können. Nicht nur schimpfen auf diejenigen, die dort am Ruder sind, politisch oder in der Verwaltung, sondern selber einen Akt vollbringen. Deswegen ein kurzer Einblick in die Arbeit vor Ort. Also wir haben die gleichen Probleme. Das ist Moosburg außerhalb von Klagenfurt, in der Nähe vom Wörthersee. Eigentlich keine schlechte Lage, aber dieselben Probleme. Also ganz viel Entwicklungspotenzial im Zentrum. Das war eigentlich der Hauptplatz. Super schöner Ort. Da habe ich hingeheiratet, muss ich mir vorstellen. Ja. Das war der Spielplatz, wie ich dort angekommen bin. Also ein großartiger Erlebnisspielplatz mit wirklich Innovationscharakter, würde ich mal sagen. Ja, und dann sieht man das, heiratet eine Frau aus diesem Ort, übernimmt einen Leerstand, geht mit positivem Beispiel voran, diesen Leerstand zu aktivieren und klingt sich in dieses Gemeindeleben ein und merkt natürlich, aha, der Bürgermeister ist eigentlich ziemlich klug, weil der hat vieles schon, bevor ich gekommen bin, so gemacht. Er hat Innenentwicklung für Außenentwicklung gemacht. Der Bürgermeister ist ein sehr kluger Kopf, ein sehr sehr dominanter Kopf, aber der sehr viel bewirken kann. Zum Beispiel, er hat verhindert, dass ganz viel draußen gebaut worden ist. Er hat die Nahversorger so weit wie möglich reingeholt ins Zentrum, damals schon. Er hat gegen den Biller verboten, dass er dort baut, wo der Biller gerne bauen würde. Er hat gesagt, wir brauchen euch im Zentrum. Wir brauchen die Apotheke im Zentrum, nicht beim Kreisverkehr. Das heißt, er hat ein paar sehr kluge Projekte gemacht und auch das Sportzentrum, nicht irgendwo draußen hin, sondern fast mitten in den Ortskern rein. Sportzentrum hast täglich Frequenz, viele junge Menschen und das ist auch eine, wenn man sagt, strategische Projekte, so etwas verändern und eine tun, kann extrem viel bewirken. Innovative Marmeladefüllungen, unser Bürgermeister war, auch bevor ich schon dort war, hat er gewusst, wie man mit Bürgerinnen und Bürgern arbeitet. Wir haben einmal Ortskernbrot gebacken, weil wir einen Bäcker mittendrin haben, das war für ein Projekt, das kann man übrigens auch transportieren, Ortskernbrot als so könnte auch jedes Brot vom Bäcker, der in einem Ortskern bäckt, heißen. Wir haben immer wieder Konferenzen gemacht, Zukunftsarbeit, Zukunftsprozesse, die Arbeit mit den Kindern, also zum Beispiel wie kann ein Spielplatz in der heutigen Zeit mitten im Ortskern ausschauen, Entwicklungsprozess mit den Schülerinnen und Schülern, die ganzen Pädagoginnen und Pädagogen involviert, wie schaut Bildung in Zukunft aus, weil das ist alles mitten im Zentrum drinnen. Und dann haben wir natürlich eine Zentrumskümmerergruppe, das sind sozusagen Akteure, sozusagen das ist die Sabine, die ist quasi so die Hauptkümmerin, das bin ich, weil ich sozusagen auch im Ort wohne, das ist sozusagen, weil ich im eigenen Ort eher nicht moderiere, sondern da leisten wir uns immer einen externen Moderator, damit man sich auch besser einbringen kann und so weiter. Genau, die Sabine. Und da wird gearbeitet und am Ende schaut dann der Spielplatz so aus. Und das war ein Architekturwettbewerb, wo wir versucht haben, eine Geschichte, die Geschichte haben die Schülerinnen erfunden, das war die Geschichte des Ortes, zu transportieren und gebaut worden ist es dann mit dem regionalen Zimmermann. Es ist keine vorgefertigte Konserve und interessant ist, dieser Spielplatz ist fast jetzt so ein bisschen wie eine Wunderwaffe geworden, weil wir haben dann auch einen Coworking Space gebaut und eine neue Nutzerin, die ist aus Oberösterreich, dahin gezogen, weil sie im Urlaub auf diesem Spielplatz war und schon länger überlegt hat, wo könnte sie in Österreich hinziehen und hat gesagt, so ein toller Spielplatz, da möchte ich herziehen. Ja. Das heißt, wir haben über diesen Spielplatz neue Bewohner, und das ist eine Fotografin und so weiter. Genau, da sieht man jetzt Abriss von einem alten Dorfgasthaus und Neubau eines multifunktionellen Zentrums, das war schon 2005. Leerstandsbefüllung durch ein Coworking. Coworking ist jetzt nicht die Wunderwaffe, aber das ist einfach ein Raum. Ich sage so gern, Leute, die im Pyjama sind, holen wir raus von zu Hause und geben ihnen das erste Mal die Chance, in so einem Dorf wie ein Startup eigentlich zu arbeiten und einen Platz zu mieten, der überschaubar von den Kosten ist. Wir haben eine total skurrile Mischung an Nutzungen da drinnen. Also von, wir haben unser eigenes Büro da drinnen mit 3 Arbeitsplätzen. Wir haben jemand, die Yoga macht, 2 Leute, die mit Bosch Bohrmaschinen handeln, eine Fotografin, eine, die eine Reinigungsfirma hat, einen, der Marketing für Kartonagen macht, und wir haben die Demenzgruppe, die da tagt, wir haben alle möglichen Projekte, die da entwickelt werden. Es ist eigentlich ein kleiner Innovationsraum geworden, mitten am Dorfplatz im Erdgeschoss. Die Sprachkurse für die Asylwerber finden darin statt. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, auch das Thema Spezialisten in den Ort zu holen, weil im Zentrum gibt es auch Leerstand, das war ein ehemaliges Gasthaus, und wir haben jetzt 2 sehr interessante Spezialisten. Einer, der Spezialfahrräder macht, der hat schon 300 Quadratmeter Erdgeschossfläche, einen ehemaligen Schlecker bespielt, und einen Schmuckdesigner, einen Goldschmied, der gekommen ist und gesagt hat, ihr seid ein Ort, der sich sehr kümmert um das Zentrum. Ich kaufe das alte Gasthaus und mache hier eine Goldschmiedwerkstatt rein mit Pop-Up-Store und allem drum und dran. Und natürlich das Thema Bildung. Bildung als nicht die Einzeleinrichtungen, sondern auch am Land Bildungscampus entwickeln, Umbaumaßnahmen, und jetzt das Herzstück, das war dann jetzt ein Architekturwettbewerb für einen Mensa, die wir bekommen. Diese Mensa ist das Herzstück des Bildungscampus, wird 365 Tage im Jahr offen sein, und wir produzieren eben keinen Leerstand, weil wir kein Kulturhaus haben und keinen Kulturvereinssaal, sondern die Mensa des Bildungscampus wird gleichzeitig auch der Ort werden, wo in Zukunft Veranstaltungen stattfinden. Von Lesungen über Yogakurse über Veranstaltungen. Das ist so mitgeplant. Und in diesem Ort ist sozusagen auch ein bisschen so gemeinsam mit Zwischenwasser und dem Josef die Urzelle für das Zukunftsorte-Projekt, eben diese Vernetzung von Österreich, von österreichischen innovativen Orten. Und wir haben dann die Auswirkungen auch immer gespürt im Ort. Also einerseits die Künstler, die gekommen sind. Der Creative in Residence, also ganz eine spannende Sache. Der Fotograf Kurt Herbst, der unsere Bürgerinnen und Bürger von oben liegend fotografiert hat. Und dann haben wir eine Ausstellung gemacht. Oder der Dorfschreiber, ein Journalist von der Presse, der eine Woche im Ort war und den Ort beschrieben hat. Also da sieht man das mit dem Fotografieren. Wir haben einfach einen Postwurf gemacht, wer sich bewerben will, von oben fotografieren lassen. War enden wollend, ja, also die Leute, die sich beworben haben, mit guten Zureden. Man schaut da ein bisschen grauslich aus. Ja. Also der Hals ist dick und so. Und dann haben wir diese Fotos 1:1 ausgedruckt und im öffentlichen Raum ausgestellt als Ausstellung. Hat geheißen People's Can. Ja. Und das Interessante war, diese Ausstellung ist 2 Jahre im öffentlichen Raum gestanden. Das ist quasi, da ist der Spielplatz und da geht man rein ins Zentrum. Und da hat es Volksfeste gegeben mit 10.000 Leuten rund um diese Tafeln. Das waren insgesamt 40 Tafeln. Es ist kein Hitlerbartel drauf gemalt worden, keine Brille, nichts. Niemals beschmutzt, weil das macht man nicht. Das sind ja die Bürger des Ortes und nicht irgendwelche Leute. Also das war interessant. Totale Rücksichtnahme auch bei Volksfesten. Auch beim Speiben hat da keiner raufgekotzt. Um das so salopp zu sagen. Ja. Und dann haben wir noch eine Gemeindezeitung gemacht. Wir haben gesagt, Gemeindezeitung heißt eigentlich weg von diesen klassischen Zeitungen. Wir brauchen Magazine machen, haben dann einen Journalisten vom Standard geholt, den Wojtek Czaja, also ein Architekturjournalist, den haben gekannt und haben dann große Meeting gemacht bei uns im Coworking, alle Magazine, die irgendwie interessant sind, und haben von allen das Beste zusammengeklappt. Unter anderem immer ein Porträt von Ausheimischen, Menschen, die im Ort, aus dem Ort kommen, aber nicht mehr im Ort wohnen, dürfen was schreiben. Oder Cover Stories, ja, wo wir reingehen, Hintergrundberichte hinter den Unternehmen. Ich will ja wissen, nicht was er produziert, sondern warum macht er das? Wo ist die Leidenschaft her, dass jemand Unternehmer wird? Das transportieren wir und dann sozusagen als Krönung eben ein Kommunalkonsulat in Wien, also ein Ort dieser Zukunftsorte-Community in Wien, im Botschaftsviertel, ein Raum, wo man sich trifft und wo man sich vernetzt und neue Projekte generiert. Da sieht man den Josef, also wer ihn nicht kennt, ist ungebildet. Josef Mattes. Genau. Und das ist im Hintergrund, da ist jetzt sozusagen, das ist hineingewandert, da sind dann Veranstaltungen drinnen. Das ist auch eine Art Coworking Space in Wien und da treffen sich die Zukunftsorte und die kommen dann immer mit ein paar Leuten und immer wieder mit anderen und die gehen nach Hause und sagen, na genial, was wir in Wien gesehen haben, könnten wir doch was machen. Also dieses permanente am Ball bleiben ist entscheidend, um was weiterzubringen. Beispiel 3. Stadtgemeinde Trofeiach. Trofeiach ist ein Ort in der Steiermark, ist mittlerweile größer geworden, also 11.250 Einwohner, weil sie fusioniert haben. Steiermark hat ja Gemeindezusammenlegung gehabt. Liegt wunderschön gelegen, aber in einer Region, die nicht so, also die in den letzten Jahren ziemlich gelitten hat, also alles, was rund um Kapfenberg, Leoben, Eisenerz ist. Und die haben ein echtes Problem. Ja? Also man muss sich das vorstellen, das ist die Altstadt, aber früher sozusagen, da ist Leoben, da ist man noch Eisenerz gefahren, das war quasi die Handelsstraße vom Eisen dadurch. Mehr oder weniger dieser gesamte Raum da drinnen ist ziemlich tot. Und ich habe mir gedacht, wie das erste Mal dort war, bist du deppert. Also das ist echt zart, da arbeiten, ob man es das antun soll. Also geschichtlich schaut es eben so aus, es war eigentlich ein sehr schöner Raum. Die Straße war immer eine Hauptstraße durch, also die hatten eigentlich keinen klassischen Hauptplatz als solches. Und dann die ganze Entwicklung der letzten Jahre, alles ist rausgekommen. Der klassische Donut-Effekt, also das ist das Zentrum und die ganzen Nutzungen sind raus. Sie haben dann rundherum einen neuen Hauptplatz gebaut, der aber eher als, das ist der neue Hauptplatz, der eher als Parkplatz fungiert. Ah, Foto ist schlecht, sorry. Und dann natürlich der Effekt in dieser Altstadt drinnen, leere Straßen, Ende nie. Ja? Eine leere Innenstadt. Leere Gebäude. Und dann wieder dasselbe System. Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Die Politik hat erkannt, wir müssen was tun, sonst verlieren wir einen ganzen Raum an Immobilien. Da sind ja mehr als 100 Immobilien drinnen stecken. Das ist ja auch Wert, historischer Wert, Geschichte. Haben gesagt, wir wollen das angehen jetzt. Erster Akt war, Lernreise zu Vorreitergemeinden zu machen, anzuschauen, wo gibt es was. Also es gibt ein paar Orte, wie Vorreiterort ist sicher Weidhofen in Yps in Niederösterreich, Ottensheim in Österreich, Oberösterreich oder auch Haag. Da sind wir mit einer Gruppe von Leuten hingefahren, gesagt, okay, schauen wir uns das an, lernen, große Erkenntnis daraus, Geschäfte werden wir nicht mehr einer kriegen, den Handel kriegen wir nicht mehr einer. Das hat keiner mehr von denen geschafft. Wir müssen das neu erfinden. Und gleichzeitig auch, wenn wir niemanden haben, der sich darum kümmert, beim Bürgermeister wird das nicht gehen, der hat keine Zeit für sowas. Und wenn wir das auf freiwilliger Basis machen, durch irgendeine Arbeitsgruppe, werden wir das auch nicht machen, weil da ist die Luft noch einem Jahr draußen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der sich kümmert. Dann Marmeladefüllungen entwickeln, also sprich der große partizipative Zukunftsakt, wo einmal gesucht wird, gefunden wird, alle Generationen eingebunden, die Vision entwickeln und maßgeschneiderte Ergebnisse produzieren. Und die Verabschiedung von dieser nostalgischen Handelsstraße. Und zwar in Richtung eine Hauptstraße der Vielfalt müssen wir entstehen mit kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Maßnahmen. Das ist alles ein dickes Kompendium geworden und eigentlich der Schritt war jetzt, lieber Kümmerer, beginn abzuarbeiten. Den Kümmerer muss man erst einmal finden. Also die haben dann eine Person gesucht und gefunden. Das ist der Erich geworden, ein ehemaliger Unternehmer. Weil ich glaube nämlich, das ist meine These, das ist ein Zukunftsjob, so etwas zu werden, also eine Person, die sich so etwas wie Innenstadt- oder Zentrumskoordinator ist für eine gewisse Zeit, jemand, ein Manager, der 20 Jahre herumgeflogen ist in der Weltgeschichte und keine Lust mehr hat zum Reisen, kann sagen, ich arbeite vor Ort in meinem Ort für eine gewisse Zeit und versuche hier eine Veränderung voranzutreiben. Das ist ungefähr der Erich. Das Wichtigste war dann, er hat ein Büro gemacht. In einem Leerstand, das war der ehemalige Schlecker, und dann gab es ehemalige DM sogar, ich habe gesagt, wir bauen ein Büro rein, mitten in einem Leerstand, das jederzeit abbaubar ist und ich wieder weiter wandern kann, wenn dieser Leerraum genutzt wird, gebraucht wird. Das ist passiert. Und gleichzeitig muss es ein Raum sein, der für viele offen ist. Da könnte eigentlich jeder reinkommen. Das ist der Erich auf sozusagen Mission. Und wir arbeiten gerade eine kleine Dokumentation aus, da sind so ein bisschen Erkenntnisse, wo wir dieses Profil, also eigentlich ein neuer Beruf, ja, Tätigkeitsberuf, ein neuer Beruf und eigentlich auch eine neue Berufung. Also das kann, da braucht man so viele Werkzeuge, die man irgendwie im Berufsleben gelernt hat. Man muss stressresistent sein, man muss auch noch ein bisschen von Immobilien haben, man muss Projekte managen können, man muss mit Menschen umgehen können, man muss positiv denken können. Man muss mit der Politik können, die Politik verstehen, man muss die Bürgerschaft verstehen. Das ist ja eigentlich ein Traumjob für jemanden, der nicht so deppert ist, würde man sagen. Aber es ist ziemlich viel. Also wir haben jetzt an mehreren Orten solche Ausschreibungen gemacht. Es bewerben sich unglaublich viele Leute. Diese Hearings sind wirklich spannend und es bewerben sich echt spannende Menschen. Weil das kann ein Stück, sozusagen ein Stück Heimat weiterentwickeln sein. Genau, und dann ist unser Job, also nach diesem Beteiligungsprozess, wir sind Coach. Wir machen die Supervision. Also das sind unsere Tätigkeiten drinnen in dem ganzen Verfahren. Und wir sind da, weil wir draufgekommen sind, es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt in einem Ort bleiben würden und sagen, wir machen die Tätigkeit, wir haben nicht die Erfahrung und wir sind nicht beim Zeltfest dabei, wir sind nicht am Stammtisch. es braucht jemanden, der aus dem Ort oder zumindest aus der Region kommt, aber er braucht von außen den Hubschrauber, der immer wieder, mit dem er interagieren kann. Also diese beiden Sachen haben wir jetzt entwickelt und das funktioniert ziemlich gut und für diese Dokumentation arbeiten wir das aus. Aber jetzt schauen wir mal rein, was haben die gemacht? Die haben noch 6 Minuten. Projekte umgesetzt. Das ist zum Beispiel der Tandler, ein Tandler, Leerstand, Kombination aus Hilfswerk, Künstlerwerkstätte und Verkaufsraum. Also jeder Bürger des Ortes kann alte Dinge abgeben, die er nicht mehr braucht. Künstler überlegen, was könnte man aus dem machen, produzieren teilweise neue Sachen und geben sie da rein zum Verkauf. Aber es ist auch das regionale Regal drinnen, also für Produkte aus dem Ort, keine Ahnung, der Apfelsaft oder die Marmelade und so weiter. Also eine absolute neue hybride Mischung und funktioniert total gut. Das sind die ganzen Projekte, die jetzt in den letzten 3 Jahren umgesetzt haben. Es ist echt viel. Zuerst einmal das Stadtfest, also nicht das Fest im Zelt auf der grünen Wiese vor den Türen der Stadt, sondern mitten im Zentrum drinnen. Mit denen, die drinnen eigentlich noch Immobilien besitzen bzw. auch Geschäfte haben. Der Flohmarkt mitten drinnen, nicht auf irgendeinem Parkplatz vorm Pillar oder so. Genau, man sieht es. Dann diverse Laufevents und Faschingsumzug. Da der Triathlon, Innenstadt-Triathlon haben sie gemacht. Das Büro von dem, also er hat dann ein riesiges Modell anfertigen lassen von der HTL und der Umgebung. Der Tandler, das sieht man noch einmal. Und natürlich auch Open-Air-Kino. Das funktioniert auch wunderbar. Im Sommer oder Fußball-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft schauen. Also da beginnt eigentlich das neue Leben. Und dann das Thema Verkehr, Mobilität. In dieser Glücksregion Vorarlberg ist das ja alles so easy, weil das alles so eng zusammenhängt. Das ist ja eigentlich nicht ländlicher Raum, sondern irgendwas dazwischen, würde ich mal sagen. Dort ist es wirklich sehr weit weg und die haben auch geschafft, einen Mobilitätsterminal zu errichten, mitten, sozusagen, da waren 3 Gebäude sind da gestanden, die wurden abgerissen und es ist genau da, wo eigentlich die Altstadt beginnt. Dieser Busterminal, total spannend, hier gibt es eine offene Bibliothek, Bücherei, die von der Bücherei, von der Gemeinde betreut wird, dass da jeden Tag neue Bücher drinnen sind, also wenn man wartet. Und ein neues Taktsystem, also Viertelstunden-Taktsystem, um sozusagen herumzufahren und auch der Anschluss nach Leoben. Und da sieht man das, 20% Fahrgaststeigerungen, 75% an den Samstagen. Und dann der öffentliche Raum, sozusagen als nächster großer Akt, weil das ist ja eher Restraum gewesen, da war die Idee, sozusagen einmal, das war die Vision, zu sagen, wir öffnen das, machen eine Begegnungszone mit einer regionalen Architektin, die Planung gemacht hat, getestet, wie kann sein Muster ausschauen, also wir haben kein Geld für große Pflasterungen, sondern es muss irgendwie asphaltiert werden. Das muss irgendein Muster drüber kommen. Und dann haben wir mehrere Muster getestet und am Ende ist es dieses Muster dann geworden. So hat das Ganze ausgeschaut vorher und so danach. Ja? Also eigentlich eine total coole Aktivität, einfach nur neu asphaltiert und ein Muster drüber gemalt. Der Shitstorm, den der Bürgermeister, das war im November 2018, er ruft mich an und sagt, Wahnsinn, was da los ist, noch nie so viel also Radio, Fernsehen, alle rufen an, wollen irgendwie, was da los ist. Die einen sagen, Geldverschwendung, die anderen sagen, genial. Ja, und gesagt, du musst es noch aussitzen, 2-3 Tage, sind wir gerne da drinnen, und dann wird sich das alles einrenken. Okay, hat funktioniert, hat er gemacht. 5-mal mehr Frequenz entlang der Hauptstraße und auch da der öffentliche Raum. Das ist keine Fotomontage, sondern es ist echt. Das neue Möbel. Gasthaus, durch die ganze Aktivität wurde auch das Gasthaus wieder gefüllt. Eine Wirtin aus der Region hat in der Region geheiratet und hat ein leerstehendes Gasthaus, das 20 Jahre leer war, mitten in der Hauptstraße mit neuem Leben erweckt. Schneiderwerkstatt und Künstlerwerkstatt drin in einem Leerstand. Jetzt wird sie sozusagen fast gezwungen zu vergrößern, weil so viel Nachfrage ist an einer Schneiderei wieder. Also interessant. Also die alten, kleinen Spezialisten, Handwerksberufe haben wieder eine Chance. Die Musikschule, ehemalige Sparkasse, das war eigentlich der Auslöser, die letzte Sparkasse hat den Ort verlassen, die muss rein, die Musikschule, Frequenzbringer. Und dann das neueste Projekt, also da sieht man die aktivierten Leerstände, also es ist relativ viel passiert, ungefähr 20, 25 Leerstände sind aktiviert worden. Und das neueste Projekt ist Start-up-Hilfe, ein Wettbewerb. Wir suchen Unternehmensgründerungen für unser Zentrum. Und gewonnen hat eben der Typ, der Panda und Zahn, der jetzt da das aufzieht, das ist nächste Woche die Präsentation. Das mobile Café und so weiter, das bringt er. Dann natürlich die Wahrnehmung überregional. Jetzt die Zeit hat berichtet, der Falter, also wir haben Preise gewonnen, am Freitag bekommen wir den sozusagen Friedrich Moser Würdigungspreis für Raumplanung in Österreich von der Technischen Universität Wien, also das ist mittlerweile der berühmteste Preis, den die Gemeinde für die Arbeit bekommt und wir arbeiten an einer Dokumentation. die wird am 17. Mai präsentiert. Im Endeffekt ist es, wie wird das einem Donut ein Krapfen mit einer schmackhaften Füllung. Finale, ich habe noch 30 Sekunden, ich glaube 2 Minuten werde ich überziehen, darf ich? Entschuldigung. Genau, das ist unser Büro. So sind wir organisiert. Also wir haben einen Reorganisationsprozess gemacht. Wir sind zurzeit an die 40 Mitarbeiterinnen oder 40 Teammitgliederinnen und Teammitglieder in 7 Standorten, 3 in Deutschland und 4 in Österreich. Und wir haben uns auf die soziokratische Reise begeben, auch auf viele andere Zukunftsreisen, wie Organisationen funktionieren, und haben dann unsere eigene Organisation gefunden. Das ist sozusagen der Stadtplan, die nonkonforme Stadt. Wir sind gerade dabei, das aufzuarbeiten, dass wir das erzählen können. Also wir tun es noch evaluieren, wir leben das seit 2 Jahren und es ist eine extreme Entspannung eingetreten, sehr viel Selbstorganisation. Es ist eine ganz andere Form, und an 7 Standorten so ein Büro zu haben, wo das überall funktioniert und wo man eigentlich nicht mitbekommt, wer wo ist und wer welches Projekt macht, das ist eigentlich eine Kunst und das macht richtig Freude. Also so sind wir organisiert. Aber das wäre ein Projekt, das ich dann bei den nächsten Tagen der Utopie in 10 Jahren präsentieren kann oder so. Was ist aus dem geworden? Zum Schluss 3 kurze kleine Werbeeinschaltungen. Erstens, wir haben eine Akademie ins Leben gerufen, um Beteiligungshandwerk zu lernen. Das war die Nachfrage von außen. Da dürfen wir einmal bei einer Ideenwerkstatt dabei sein. Und sage, ja, schwer, weil da muss alles funktionieren. Und die eigene interne Weiterbildung, also die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat dieses Projekt ergeben. Wir bieten das jetzt auch am Markt an. Man kann da teilnehmen, man lernt sozusagen organisieren, man lernt sehr viel, was mit Moderation zu tun hat, sehr viel auch auf der mediativen Ebene, sehr viel organisatorische Dinge, Kniffe, Tipps und Tricks, überzeugend im Konzept zu sein, um so einen Beteiligungsprozess anders als üblich zu machen. Und jetzt gibt es das große Angebot natürlich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagen der Utopie. Es gibt im Herbst, also im Juni und im September gibt es in Wien Kurse, die dauern immer 2 Tage. Und wer da teilnehmen möchte, kriegt einen Spezialpreis, also den Preis, den normalerweise nur Absolventen kriegen. Kennwort, also es gibt eine eigene Website, Nonkonform Akademie, Tage der Utopie hinschreiben. Dann ist, glaube ich, 15% minus oder so ähnlich, ja. Also es ist kein schlechtes Angebot, man lernt echt viel. Das zweite ist, wenn jemand eher in der Nähe von Stuttgart ist, also wir machen schon seit mehreren Jahren für die Architektenkammer in Stuttgart auch einen Kurs, innovative Bürgerbeteiligung, kann man sich auch anmelden, das ist im September und Oktober. Da gibt es keinen Rabatt wir vermitteln das gerne dort, ist super, ja? Also das machen die großartig, es sind 3 Tage, 2x3 Tage. Zweites Thema, wenn sich jemand dafür interessiert, für dieses Thema kümmern um den Ort oder um den Ortskern, geht ja auch kümmern um den Ort. Wir machen am 18. und 19. September die zweite Vernetzungskonferenz der Kümmerer, gepaart mit dem ÖROG. ÖROG ist die österreichische Konferenz für Raumordnung, die tagt auch dort und in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt und dem Österreichischen Städtebund. Also Konferenz zur Vernetzung von Menschen, die sich um ihre Orts- und Stadtkerne kümmern. Kann jeder teilnehmen, ist kostenlos. Und ist ein toller Akt. Und Schlussthema, Leerstandskonferenz. Wir haben vor 3 Tagen entschieden, dass wir sie heuer nicht machen, weil wir so viel zu tun haben. Wir machen sie nächstes Jahr. Und zwar in Kolbermoor in Bayern, das ist ein fantastischer Ort, in einem ehemaligen leerstehenden Spinnereiareal. Und das Thema wird sein, keiner daheim, Strategien gegen halb leerstehende Einfamilienhäuser. Weil von denen gibt es ganz, ganz, ganz viele, wo oft nur mal eine Person drinnen wohnt, in einem Riesenhaus, und das ist fast nicht machbar, dass man das in den Griff kriegt. Und wir haben sehr viele Rückmeldungen schon bekommen von Ideen, von Leuten, die solche Dinge gemacht haben. Ja. Also Lehrgut kann auch Lehrmut sein, das ist die Buchstabensuppe übrigens, die machen wir immer am Schluss der Lehrstandskonferenz, muss jeder dann am Schluss, beim Schlussessen, ein Wort oder ein Zitat auf den Tellerrand schreiben, mit den Buchstaben, die in der Suppe drinnen sind. Total easy. Und jetzt kommt es noch die Premiere. Jetzt bin ich, glaube ich, 2 Minuten drüber. Die Premiere ist, wir haben jetzt heute einen Stop-Motion animiert. Und zwar von einer Idee, die wir schon länger hatten. Und zwar das Glücks-K die Glücks-Carbon-Relation. Also das ganze Thema, wie können wir die Welt retten? Was heißt das alles mit diesem ganzen Klimawandel? Und eigentlich brauchen wir die Klimarevolution. Und gesagt, wenn wir diese Dinge, die wir machen, in irgendeine Grafik bringen wollen, könnte das vielleicht so ausschauen. Danke für die Aufmerksamkeit.